aus dem 5. Kanto, Kapitel 5, soviel ich weiß. Vers 24. Ja. Bitte wiederholt nach mir. Dritta. So. Die Veden sind meine ewigen transzendentale Klanginkarnation. Deshalb sind die Veden Shabda Brahma. In dieser Welt studieren die Brahmanas die Veden sehr sorgfältig und weil sie die vedischen Schlussfolgerungen annehmen, werden sie auch als die personifizierten Veden angesehen. Die Brahmanas befinden sich in der höchsten transzendentalen Erscheinungsweise der Natur, in Sattva-Guna. Als Folge davon sind sie in der Lage, den Geist zu beherrschen, Sama, die Sinne zu beherrschen, Dhamma, und Wahrhaftigkeit zu üben, Satya. Sie beschreiben die Veden in ihrer ursprünglichen Bedeutung und aus ihrer Barmherzigkeit heraus, Anugraha, predigen sie zu allen bedingten Seelen über das Ziel der Veden. Sie nehmen Bußen, Tapasya, auf sich und üben sich in Duldsamkeit, Titikshvar. Sie verwirklichen die Stellung des Lebewesens und des höchsten Herrn, Anubhava. Dies sind die 8 Qualifikationen der Brahmanas. Niemand von allen Lebewesen kommt daher den Brahmanas gleich. Erläuterung. Dies ist die Beschreibung eines echten Brahmana. Ein Brahmana ist jemand, der die Schlussfolgerung der Veden durch Beherrschung des Verstandes und der Sinne in sich aufgenommen hat. Er gibt die Darstellung der Veden wahrheitsgetreu wieder. In der Bhagavad Gita 15.15 heißt es, Vedaischa Sarvaya Ahameva Vedya. Durch das Studium aller Veden sollte man zu einem Verständnis der transzendentalen Stellung Sri Krishnas, des Herrn, gelangen. Jemand, der wirklich die Essenz der Veden verstanden hat, kann die Wahrheit predigen. Er empfindet Mitleid mit den bedingten Seelen, die aufgrund dessen, dass sie nicht Krishna bewusst sind, die dreifachen Leiden der materiellen Welt erleiden. Ein Brahmana sollte sich der Menschen erbarmen und Krishna-Bewusstsein predigen, um sie zu erheben. Sri Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, kommt persönlich aus dem spirituellen Königreich in dieses Universum herab, um die bedingten Seelen über die Werte des spirituellen Lebens zu unterrichten. Er versucht sie dazu zu bewegen, sich ihm zu ergeben. Auch die Brahmanas tun dies. Nachdem sie die vedischen Unterweisungen in sich aufgenommen haben, helfen sie dem höchsten Herrn, bei seinen Bemühungen, die bedingten Seelen zu befreien. Die Brahmanas sind dem höchsten Herrn aufgrund ihrer Sattva-Guna-Eigenschaften sehr lieb. Sie beschäftigen sich mit Tätigkeiten zum Wohle aller bedingten Seelen in der materiellen Welt. Namam Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Simadabhakti Vedanta Swami Sinamine. Namaste Sarasate Devam Gauravani Pracharine Nivase Sasunyavani Paskatyani Satadine
Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Yoga Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama
Dhrita tanuru shati me purani yene hasatvam paramam pavitram samo damas satyam anukrahascha tapas titikshanubhavascha jatra. Die Veden sind meine ewigen transzendentale Klanginkarnation. Deshalb sind die Veden Shabda Brahma. In dieser Welt studieren die Brahmanas die Veden sehr sorgfältig und weil sie die vedischen Schlussfolgerungen annehmen, werden sie auch als die personifizierten Veden angesehen. Die Brahmanas befinden sich in der höchsten transzendentalen Erscheinungsweise der Natur, in Sattva-Guna. Als Folge davon sind sie in der Lage, den Geist zu beherrschen, Shama, die Sinne zu beherrschen, Dhamma, und Wahrhaftigkeit zu üben, Satya. Sie beschreiben die Veden in ihrer ursprünglichen Bedeutung und aus ihrer Barmherzigkeit heraus, Anugraha, predigen sie zu allen bedingten Seelen über das Ziel der Veden. Sie nehmen Bußen, Tapasya, auf sich und üben sich in Duldsamkeit, Titiksha. Sie verwirklichen die Stellung des Lebewesens und des höchsten Herrn, Anubhava. Dies sind die 8 Qualifikationen der Brahmanas. Niemand von allen Lebewesen kommt daher den Brahmanas gleich. Darf ich vielleicht ganz am Anfang nochmal dich erinnern, Hari Balaba? Ich glaube, du wolltest um 8:30 den Makler versuchen anzurufen.
Ich habe auch
dann
gesprochen.
Ach so. Ja. Dass sie dich hier zurückrufen? Mhm. Reicht das?
Ja, der ist immer nur beim Kern.
Immer nur?
Oder bei Alten.
Von morgens bis abends?
Ja. Ich versuche es um 8:30.
Ja. So, Namam Vishnu Padaya. Das hatten wir schon. Ich wollte heute eigentlich über die Qualifikation sprechen, die man erwerben muss, um ein Gottgeweihter zu werden. Die ist jedoch solch ein heavy subject matter. Und dass ich es lieber morgen machen möchte. Heavy deswegen, weil es sehr wissenschaftlich ist, sehr anstrengend zu hören. Und heute ein interessantes Thema durch das Bhagavatam gegeben wird, dem wir lieber nachgehen sollten. Ich möchte heute sprechen über die Beziehung zwischen dem spirituellen Meister und dem Schüler. Mir ist es gestern sehr aufgegangen, als ich mit Sedi bei einem Freund Krishnas war, dessen Frau noch nicht so bewandert ist im Krishna-Bewusstsein. Sedi trug damals den von Hari Balaba gekochten Kuchen auf und nachdem er fertig war, ging er und setzte sich in ein anderes Zimmer. Hat also nicht gegessen. Und das hat die Frau zu großen Protestrufen bewegt. Wie ist es möglich, der junge Mann ist noch so jung, muss noch so viel essen und er darf jetzt nicht mit ans Essen. Er wird rausgeschickt wie ein Hund in die Kälte. Wie kann man das nur machen? Und da sehen wir, hier ist eine Hierarchie, da sitzt der Honigkuchenesser derjenige, der was von ihm lernen will, der muss rausgehen. So, mir schien es weil diese Haltung auch in den Schülern verankert ist, in Unsicht, in einer Weise, wie sie sich selber nicht gerne bewusst werden möchten, möchte ich hier jetzt kurz ein bisschen drüber sprechen und hoffe natürlich, dass ich hier meine Zuhörer hier erleuchten kann. Gut, jetzt haben wir es in dieser Beziehung. Gestern haben wir der Frau erklärt, dass es hierbei nicht um eine Hierarchie geht, sondern darum, dass ein Schüler lernen kann, wenn er eine untergeordnete Haltung annimmt. Wasser fließt von oben nach unten, nicht von unten nach oben. Oder wenn der vollkommene Gleichstand auf einem Plateau da ist, dann kann Wasser nicht fließen. So wird der Schüler niemals sich in eine Haltung der Gleichheit stellen, sondern immer in eine untergeordnete Position. Denn sonst wird es für ihn nicht möglich sein, die Geheimnisse des spirituellen Lebens zu erfahren durch Verwirklichung. Er mag theoretisch sich damit darum bemühen, aber die Verwirklichung wird sich auf diese Weise niemals einstellen. Damit nun der, so aus diesem Grunde lehnen es große Seelen ab, dass irgendjemand ihnen einen Dienst erweist. Denn sie wissen, dass durch diesen Dienst sie diesem Menschen verpflichtet werden. Etwas, was sie nur bei ganz bestimmten Menschen, die sie vorher geprüft haben, wollen bzw. erlauben werden. Sich einem spirituellen Meister zu nähern, ist sehr wichtig. Es heißt im Hari Bhakti Vilas, wenn man durch Zufall einen Sadguru trifft, ist es egal, ob man sich im Tempel oder im Wald befindet. Wenn der Sadguru, der echte spirituelle Meister, zustimmt, kann man augenblicklich eingeweiht werden, ohne auf die richtige Zeit oder den richtigen Ort zu warten. In dem Leben von Ramanujacharya ist dies zu finden. Als Ramanujacharya nach Kanchipuram ging, suchte er dort eine große Seele, Mahapurna. Mahapurna war auf dem Wege nach Sri Rangam, woher Ramanuja gerade kam. So, sie trafen sich in einem kleinen Dorf. Ramanuja merkte aus Zufall, dass Mahapurna, denjenigen, den er aufsuchte, um ihn um Einweihung zu bitten, ebenfalls in dem Dorf war. Und er wandte sich sofort an Mahapurna und sagte: Mein lieber Mahapurna, bitte gebe mir die Einweihung. Und Mahapurna sagte: Ja, gerne, lass uns nach Sri Rangam gehen und dort in den Tempel die Einweihungszeremonie vollziehen. Auch ich habe die Anweisung bekommen, von meinen Gottbrüdern dich einzuweihen. Es geht gut. Und wer könnte einen besseren Schüler haben als dich, Ramanujacharya? Ramanuja aber sagte: Nein, lasst uns nicht erst nach Sri Rangam gehen, denn das sind 4 Tagesreisen von hier. Wer weiß, was geschehen kann innerhalb dieser 4 Tagesreisen. Es kann sein, dass wir verunglücken. Dieses Leben ist kurz und es ist Atadam, die Möglichkeit, große Schätze zu heben. Wer noch wartet mit der Einweihung, er wird dumm. Oh, sagte Mahapurna, du bist ja sehr entschlossen. Gut, lass uns morgen zu einer glücksverheißenden Zeit die Einweihung machen. Wer weiß, sagte Ramanujacharya, ob wir morgen noch leben werden. Das Leben in der materiellen Welt ist kurz. Ja, was schlägst du vor, sagte Mahapurna. Jetzt sofort sollte man die Einweihung nehmen. Und das wird ja hier auch gesagt. Wenn man einen Sadguru trifft, ich hatte falsch zitiert, das ist nicht aus dem Hari Bhakti Vilas, es ist aus der Tattva Sagara. Es ist gleichgültig, ob man sich gerade im Tempel oder im Wald befindet. Wenn der Sadguru, der echte spirituelle Meister, einwilligt, kann man augenblicklich eingeweiht werden, ohne nach dem geeigneten Ort oder nach der geeigneten Zeit zu warten. So, das ist also ein wichtiger Punkt. Vielleicht können wir bei dem kleinen jungen Wilden das Fenster zusperren. Dass auch das Fenster dann ziemlich alles, der ganze, ganz Berlin in Aufregung gebracht wird. So, das ist also ein wichtiger Punkt. Nun, trotzdem ist es gerade innerhalb unserer Bewegung für Krishna-Bewusstsein außerordentlich wichtig, dass die Auswahl des spirituellen Meisters und später dann die Einweihung nach bestimmten Regeln und Regulierungen abläuft, die von den jungen Devotees nicht immer eingehalten werden und die ich deswegen heute kurz auflisten möchte. Wenn diese Beziehung zwischen dem spirituellen Meister und dem Schüler nicht eine feste ist, das heißt nicht auf Vertrauen, auf gegenseitigem Vertrauen beruht, so wird es nicht möglich sein, für den Schüler den Nutzen aus dieser Beziehung zu ziehen. Es ist sehr wichtig, dass der Schüler deswegen vor der Einweihung sich auf die Einweihung vorbereitet, sodass er, wenn er später einmal eingeweiht ist, tatsächlich auch ein Schüler ist und nicht einfach ein Schar, ein Mitglied in der Schar von Mitläufern, hirnlosen Mitläufern, die ohne ein festes Verständnis zu haben, nicht die Essenz des spirituellen Lebens praktizieren. Aus diesem Grunde ist es so, dass man, obwohl wir diese Unterweisung im Tattvasagara haben, also sofort, sogar im Wald, sollte man die Einweihung bekommen, dass wir in der Bewegung für Krishna-Bewusstsein deutlich darauf hinweisen, dass zunächst einmal die Qualifikation da sein müssen. Sowohl, also Ramanujacharya war sicherlich ein geeigneter Schüler, der nicht erst sich qualifizieren musste. Er war bereits qualifiziert. So, ich möchte jetzt deswegen ein wenig über die Qualifikation des echten spirituellen Meisters sprechen, die Qualifikation des Schülers und die Qualifikation für die, wie soll ich mich ausdrücken, dafür, dass diese Beziehung stattfindet. Zunächst einmal, in den Schriften gibt es verschiedene Qualifikationen für den spirituellen Meister. Tasmat gurum prapadyeta gigyasu shreyam uttama. Wer das höchste Ziel im Leben erlangen will, muss Zuflucht finden bei den Lotusfüßen einer großen Seele. Nur in dieser Zuflucht ist es möglich für die bedingte Seele, Fortschritte zu machen im hingebungsvollen Dienst. Nur dann kann sie praktisch das Ziel des Lebens lösen. Es heißt im Haridaktivilas, es ist die Pflicht eines jeden Menschen, sich einem echten spirituellen Meister zu ergeben, ihm alles hinzugeben, Körper, Geist und Intelligenz. So muss man die Vaishnava-Einweihung von ihm empfangen. Durch chemische Prozesse kann Glockenmetall in Gold umgewandelt werden, wenn es durch Quecksilber berührt wird. In ähnlicher Weise ist es so, dass eine Person, die richtig eingeweiht worden ist, richtig heißt es hier, nicht? Die Eigenschaften eines Brahmanas erlangen kann. So, zur richtigen Einweihung gehört, dass der Schüler sogenannte vorbereitende Aktivitäten ausführt, der Schüleranwärter. Ich werde euch jetzt aus dem Haribhakti Vilas diese vorbereitenden Aktivitäten schildern und dann erzählen, wie sie in der ISKCON-Bewegung gehandhabt werden. Am Morgen, am Nachmittag und am Abend sollte man den Deity verehren, den Hare Krishna Mantra chanten, Oblations Opferdarbringung machen, ein Feueropfer ausführen und die Brahmana speisen. Diese fünf Aktivitäten bilden Purashchaya, also sind vorbereitende Aktivitäten. Um den vollkommenen Erfolg zu bekommen, wenn man dann schließlich vom spirituellen Meister eingeweiht wird, sollte man zuallererst diese Purashchaya-Prozesse ausführen. So ist es klar, dass wir nicht in einem vedischen Kontext leben, in einer vedischen Gesellschaft. Es ist nicht so, dass wir morgens, nachmittags und abends alle die Deities verehren können. Doch, worauf es hier drauf ankommt, ist, dass wir uns über den Tag in Krishnas Dienst beschäftigen. den Hare Krishna Mantra chanten, Opfer darbringen, das können wir sicherlich auch nicht, das haben wir nicht gelernt. Noch lernen wir in der Schule des spirituellen Meisters Feueropfer. Vielleicht kann Yogeshwara ein Feueropfer ausbilden. Du hast es, glaube ich, gelernt im Zusammenhang mit dem Nishinga Puja. Ne? Auch nicht. Und die Brahmana speisen. Sind so wenig Brahmanas da. Wir können Prasadam verteilen. Nun, wie, aber worauf hier Wert gelegt ist, ist, wenn ein Kandidat nicht diese Tätigkeiten getan hat, kann er nicht richtig eingeweiht werden. Und dann kann er nicht das Ziel des menschlichen Lebens erlangen. Aufgrund, Prabhupada schreibt hierzu, the word pura, das Wort pura bedeutet vor und vorher, und Sharia bedeutet Aktivitäten. Auch weil diese Aktivitäten notwendig sind, weihen wir nicht sofort Schüler in die internationale Gesellschaft für Krishna-Bewusstsein ein. Zunächst einmal müssen die, der Kandidat warten. Und Prabhupada gibt hier die Zeit 6 Monate. Dann muss er zur Aratik immer kommen, die Shastras, die Schriften studieren, die regulierenden Prinzipien einhalten und mit anderen Gottgeweihten Gemeinschaft pflegen. Wenn man wirklich fortgeschritten ist in diesen Purashcharya-Vidhi, diesen vorbereitenden Tätigkeiten, wird er vom lokalen Tempelpräsident rekommendiert, empfohlen für die Einweihung. Es ist nicht so, dass man ganz plötzlich eingeweiht werden kann, ohne die Erfordernisse zu erfüllen. Wenn man weiter fortgeschritten ist im Chanten des Hare Krishna Mahamantras, indem man den Prinzipien folgt, zu den Vorlesungen kommt, dann kann man die heilige Schnur nach weiteren 6 Monaten erlangen. So, dies ist also ein Punkt der Vorbereitenden. Es gibt eine Vorbereitungszeit. Nun, man kann diese Vorbereitungszeit entweder auf mechanische Art und Weise ausführen und sich somit in die Schar der unreflektierten Spiritualisten einreihen, und, oder man kann diese Vorbereitungszeit mit großer Aufmerksamkeit ausführen, indem man versucht, nach und nach die Eigenschaften eines Schülers zu entwickeln. Seht einmal, ohne Eigenschaften zu haben, ist alles in dieser Welt sinnlos. Angenommen, dieses Harmonium hier wäre eine Attrappe. Es hätte nicht Blasebälge und nicht Zungen, Metallzungen. So würde dieses Harmonium nicht Musik machen können und sinnlos sein. Oder wie es bei den Amis der Fall ist, die Amis kaufen sich alle Klassiker der Literatur, jedoch nur als Buchrücken. Es gibt Firmen, die diese Klassiker, die sehen unglaublich aufwendig aus, in Leder eingebunden mit Goldprägung, sind aber verhältnismäßig preiswert, weil da kein Inhalt drin ist. Und weil die Amis so und so nicht gerne, also Amis oder Deutschen oder was, ich weiß es, dass es in Amerika ein Phänomen ist, weil die so und so nicht lesen, das ist viel zu anstrengend und auch nicht interessant, aber man muss ja wirken. Man liest lieber Mickey Mouse und schaut Videos, wenn der mühsame Tag vorbei ist. Deswegen stellen die sich die dahin. Nun, so sollten wir nicht unser spirituelles Leben praktizieren. Nicht, dass wir nur der Form halber etwas machen. So, deswegen lasst uns hier hören, was die Qualifikationen eines Schülers sind. Diese Diskussion, in die wir jetzt eintauchen, möchte ich bitte richtig verstanden wissen. Es ist nicht nur für die jungen Bhaktas, die noch ganz am Anfang ihres spirituellen Lebens bestimmt, sondern auch besonders, finde ich, für die älteren Devotees, die schon eingeweiht sind und die nochmal ihre Einweihung betrachten können, aus der Sicht der angefüllten Bücher oder der hohlen Buchrücken. Die Qualifikation eines echten Schülers werden im Srimad Bhagavatam wie folgt beschrieben. Amanya Matsaro Daksho Nirmamu Dritta Surida Asat Varotar Yigyasur Ana Suyur Amogavak. Der Schüler muss folgende Qualifikation aufweisen. Er muss das Interesse an der körperlichen Auffassung des Lebens aufgeben. Interessant, ne? Er darf nicht mehr sich zugehörig fühlen, er darf nicht mehr denken, er ist Däne oder Schweizer oder Afrikaner und als solcher dann handeln, sondern er muss verstehen, ich bin ein ewiger Diener Krishnas. Er muss materielle Lust aufgeben, Zorn und natürlich auch Gier, Illusion, Verrücktheit und Neid. Interessant, nicht? Verrücktheit und Neid muss er aufgeben. Er sollte nur daran interessiert sein, die Wissenschaft Gottes zu studieren, und er sollte begierig sein, all die Punkte in dieser Angelegenheit zu betrachten. Er sollte nicht länger denken, ich bin dieser Körper oder das gehört mir. Man muss den spirituellen Meister lieben mit unerschütterlichem Vertrauen, und man muss sehr stetig sein und sehr fixiert. Der echte Schüler should be inquisitive. Er sollte wissbegierig sein, das transzendentale Thema zu verstehen. Er darf nicht nach Fehlern suchen oder guten Eigenschaften, und er sollte nicht länger interessiert sein an materiellen Themen. Sein einziges Interesse sollte Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, sein. So, natürlich, bevor der Schüler praktisch bereit ist oder überhaupt diese Eigenschaften aufbringen kann, muss er zunächst einmal seinen spirituellen Meister, der ja die Hauptquelle der Inspiration in seinem Leben sein wird, testen. Wie testen wir jetzt unseren spirituellen Meister? Einmal hat Prabhupada eine Diskussion geführt in einem Pandal und ein sehr schönes Beispiel gegeben. Ein Mann fragte dort jemanden, fragte dort Prabhupada. Srila Prabhupada, manche sagen, die Bhagavad Gita sei 5000 Jahre alt und andere Gelehrte behaupten, sie sei nur 1500 Jahre alt. Wie ist es jetzt? Prabhupada fragte ihn zurück. Was ist dein Vorgang, um die Bhagavad Gita zu verstehen? Und der Mann sagte, nein, es geht mir jetzt um eine historische Frage. Und Prabhupada war sehr aufgebracht. Er sagte, du kannst diese Fragen nicht stellen. Ich bin nicht dein Diener. Ich bin Krishnas Diener. Also als der Mann von Prabhupada in eine bestimmte Perspektive haben wollte und ihn fragen wollte, weigerte sich Prabhupada. Er sagte, so kommst du nicht weiter, indem du versuchst, ihn jetzt in dem Fall, er würde nicht von sich sagen, eine große Seele, aber wir wissen, dass Prabhupada immer aus der Tradition heraus gelebt hat und aus dem spirituellen Verständnis gelebt hat. Durch herausfordernde Fragen kann man nicht testen, wer der spirituelle Meister ist. Wir können jedoch herausfinden, wer unser spiritueller Meister ist, ob es eine Person ist, die unsere Liebe für Krishna und unsere Aufmerksamkeit auf Krishna erweckt. Das ist das, worauf wir achten sollten. Ich möchte euch jetzt hieraus ein historisches Beispiel geben. Das Beispiel von Mukunda Datta. Mukunda Datta und seinem Sohn Raghunandan. Mukunda Das, ich hatte Datta gesagt, das ist nicht richtig, Mukunda Das. Sri Chaitanya Mahaprabhu traf einmal Vater und Sohn, Raghunandan und Mukunda Das, und fragte ihn, wer ist eigentlich jetzt der Vater und wer ist der Sohn? Diese Frage ist sehr ist sehr interessant. Hier steht, das wäre sozusagen so, als würden wir jetzt, sagen wir mal, Kalle, dem Vater von Jambavati, und seinen 18-jährigen Sohn haben und fragen, wer ist jetzt eigentlich der Vater und wer ist der Sohn? Die Antwort auf diese Frage scheint selbstverständlich zu sein und diese Frage scheint sogar müßig zu sein, oder? Man sieht das an Altersstufen. Das kann man sehen, der Kalle ist schon älter, die Gesichtszüge sind weisen darauf hin und der Sohn sieht jung und frisch aus. So, Mukunda das überlegte kurz und sagte dann, Raghunandan ist der Vater und ich bin der Sohn. Er sagte also zu seinem Sohn, er sei der Vater und ich bin der Sohn. Es gab einmal eine Frau in Vrindavan, die wurde gefragt, die wurde nach den Verwandtschaftsverhältnissen gefragt. Ja, ich bin jetzt 30. Ja, ich bin jetzt 30 Jahre alt, sagte sie. Sagte, ich bin 21 Jahre alt. Und mein Mann ist 5 Jahre alt. Meine Mutter ist gerade erst einen Monat alt. Und mein Vater ist noch nicht geboren. So, Francesco, wie würdest du das beantworten? Was ist die Lösung auf diese Frage? Das ist ja jetzt verwirrend. Verstehst du das?
Ja, höchstens in dem Aspekt, dass man, dass es eigentlich diese Vater und Mutter, dass man so sagt, ist eigentlich mehr auf der körperlichen Ebene.
Ja.
Und da wir nicht der Körper sind, kann man auch nicht sagen,
das ist natürlich jetzt eine hoch, du gehst jetzt auf die höchste Stufe der Philosophie eigentlich ein, nicht? Ja. Das finde ich aber ein bisschen sehr hoch, das argumentiert, wie du jetzt sagst. Wer weiß? Habe ich mal dabei. Ja, hier ist die spirituelle Geburt gemeint. Versteht ihr? Raghunandan sagte, war früher zum Krishna-Bewusstsein gekommen als Mukunda. Und deswegen, er hatte zu Mukunda gepredigt, seinem Vater. Und deswegen war er der spirituelle Vater von Mukunda. Ungewöhnlich, aber besonders. Raghunandans Aktivitäten waren übrigens Deity-Worship. Und jeden Tag brachte der Baum vor dem Tempel 2 Kadamba-Blüten hervor. Jeden Tag, genau 2. Der war von Krishna inspiriert, dieser Baum. War Raghunandan ein großer Devotee. War. Mukunda Das war auch sehr fortgeschritten. Er war ein Doktor, der königliche Leibarzt eines Königs. Wird beschrieben, dass er eines Tages dem König eine Diagnose erstellte, als der Diener mit einem Fächer mit Frauenfedern kam, um den König Schatten zu spenden. Daraufhin wurde Mukunda Das von unkontrollierbarer Ekstase überwältigt. Er wurde an Krishna erinnert, der eine Faunfeder auf dem Kopf trägt und fiel ohnmächtig vom Podest, auf dem er behandelte, herunter. So der König sagte, Mukunda Das, was ist denn jetzt geschehen? Sagte Mukunda, ja, ich erleide unter einem seltenen Fall von Epilepsie. Nein, sagte der König, der sehr intelligent war, das ist mir schon klar, du kannst nicht, du hast nicht die Symptome von Epilepsie. Du musst eine befreite Seele sein, die in Gedanken immer bei Krishna weilt und die jetzt in Ekstase gekommen ist. Ja? So, was ich mit dieser Geschichte illustrieren möchte, ist, dass wir nicht in der Wahl unseres spirituellen Meisters nach äußeren Symptomen schauen können. Genauso wie in diesem spirituellen, wie in dieser Falle, auf der spirituellen Ebene jedenfalls Raghunandan als Vater galt von Mukunda, der viel älter war und sein physischer Vater ist, können wir uns, wenn wir uns dem spirituellen Leben nähern, bei unserem spirituellen Meister nicht auf äußere Dinge achten. Wir müssen offen sein für Krishnas Arrangement, für Krishnas Arrangierung, dem, was Krishna uns mitteilt. Und wir können diese Offenheit oder ja, dieses Erkennen, dieses subtile Kraft des Verstehens erst dann aufbringen, wenn wir vorbereitet sind, dadurch, dass wir selber Krishna-Bewusstsein praktiziert haben. Und zwar, indem wir uns auf die Stufe eines Schülers versucht haben zu erheben. Ich darf diese Qualifikation nochmal aufzählen. Man muss das Interesse am materiellen Leben aufgeben. Man muss materielle Lust, Zorn, Gier, Illusion, Verrücktheit und Neid aufgeben. Man sollte nur daran interessiert sein, die Wissenschaft Gottes zu verstehen und bereit sein, die Punkte in dieser Angelegenheit ordentlich durchzuackern. Ackern steht hier natürlich nicht. Consider, betrachten, in dieser Angelegenheit zu betrachten. Man sollte nicht länger denken, ich bin dieser Körper oder das gehört mir. Man muss Liebe zum spirituellen Meister haben mit unerschütterlichem Vertrauen und man muss sehr stetig sein und sehr fixiert. Der echte Schüler sollte begierig sein, das transzendentale Thema zu verstehen. Er darf nicht nach Fehlern suchen unter guten Eigenschaften. Damit ist eine bestimmte Sichtweise gemeint. Ein Gottgeweihter muss auf die Erscheinungsweise der Tugend kommen, wo er zufrieden ist mit dem, was vorfällt. Ein Beispiel ist ein Glas mit Tee. Angenommen, ein Glas mit Tee wäre zur Hälfte mit Tee gefüllt. Dann gibt es eine Betrachtungsweise, die Betrachtungsweise in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Oh, ist schon halb ausgetrunken. Nicht? Man will immer was haben. Dann gibt es die Betrachtungsweise in der Erscheinungsweise der Tugend, wo man sagt, toll, halb voll. Versteht ihr? Es ist das gleiche Phänomen. Nur weil man von anderen Erscheinungsweisen kontrolliert wird, sieht man das anders. Leidenschaft heißt, der will immer mehr haben, der ist begierig. Und Erscheinungsweise der Tugend heißt, er ist zufrieden. So im spirituellen Leben muss man es lernen, zufrieden werden. Und das heißt, dass man die guten Seiten zählt. Ich bin im Krishna-Bewusstsein. Ich bin mit Gottgeweihten zusammen. Es gibt bald Prasadam. So weiter. Ein Mensch in der Erscheinungsweise der Leidenschaft wird sich aber selber immer Leid schaffen. Heute ist das Wetter nicht so schön, ich kann nicht bräuner werden, wird er zum Beispiel denken. Oder ich kann nicht baden im Ozean. Oder ich kann dies mit dem Geldkursus ist heute schlecht, der Dollar steht nicht so gut, heute lässt sich nicht so gute Geschäfte für mich machen mit meinen Aktien und so weiter. Nicht? Der wird immer diese negativen Dinge finden und immer leiden in seinem Leben. Er wird, weil er immer voller Erwartungen, voller Begierden ist, während der Mensch in diese Tugend, he counts his fortune, erzählt seine guten Seiten, die er hat. Und ist deswegen immer glücklich. Das ist die Position eines Devotees. Ist interessant, nicht? Diese Betrachtungsweise. Das ist da sehr psychologisch eine Heranführung an ein Verständnis davon, wie ein Mensch beeinflusst wird durch die Erscheinungsweisen der Natur. Und so. Wir sollten tugendhaft werden in unserem hingebungsvollen Dienst, diese Eigenschaften entwickeln der Zufriedenheit. Ich merke jetzt, ich habe hier den Faden verloren, jetzt komme ich aber zurück. Das ist hiermit gemeint, wenn es heißt, man sollte nicht nach Fehlern unter guten Eigenschaften suchen. Und man sollte nicht mehr an materiellen Themen interessiert sein. Sein einziges Interesse sollte Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, sein. Es ist klar, dass keiner von uns, die wir Kinder unserer Zeit sind, Kali Yuga meine ich jetzt, sofort diese Eigenschaften aufbringen können. Das ist schon sehr hoch, nur noch an Krishna interessiert zu sein. Yogeshwar muss das zugeben. Das hieße, dass wir keine Reformhauskost mehr so interessiert sind daran, zum Beispiel. Oder das hieße, dass wir nicht interessiert sind an dem Wohlergehen unseres Körpers. unsere Verwandtschaft nicht mehr interessiert sind an unseren Qualitäten, die wir weiter fördern wollen, wie musikalische Fähigkeiten, die wir noch weiter ausbauen wollen oder was weiß ich. Das heißt wirklich einiges. Und natürlich kann das keiner so gleich, sagen wir mal, es gibt einige große Seelen unter den neuen Bhaktas, die sie vielleicht schon haben, aber so das Gros der Devotis, nicht, das ist schon eine Stufe. So, deswegen sind wir in unserer Bewegung für Krishna-Bewusstsein ein bisschen vorsichtig, sofort die Einweihung zu geben und raten den Schülern erstmal Krishna, Prabhupada zu verehren und in der Zeit wirklich sich bemühen, spirituelle Qualifikation zu entwickeln, sodass man dann irgendwann sagen kann, jetzt möchte ich eingeweiht werden, jetzt bin ich soweit, jetzt möchte ich aber richtig eingeweiht werden. Nicht verkehrt. Wir sollten nicht in einen Druck hineinkommen, dass wir denken, ach, jetzt tut schon Bhakta so und so eine Blume zu einem spirituellen Meister opfern und ich bin immer noch der Unentschlossene und bald kriege ich kein Prasada mehr, wenn es so weitergeht. Dergleichen mehr. Wir sollten erst dann uns mit diesem Thema befassen, wenn wir selber sehen, dass wir reif dazu sind. Denn es wird uns nichts nützen, noch der großen Seele, mit der wir uns nähern, die will keinen Nutzen haben, also es wird uns zunächst einmal nichts nützen, wenn wir den spirituellen Meister, ohne dieses richtige Verständnis zu haben, angehen. Denn dann werden wir nicht erstmal werden wir nicht erkennen, wer unser spiritueller Meister ist, noch werden wir werden nicht die Sicht dazu haben, sondern gezwungenermaßen nach äußeren Merkmalen unterscheiden. So, das ist also diese Frage lösen. Guru Parampara, die letztendlich von Krishna all ihre Kraft bezieht, welche nötig ist, um unser verkorkstes Leben zu retten. Das mit verkorkstes Leben, diesen eher schlagwortartig hingesetzten Begriff, meine ich Viparyaya Smriti, die umgekehrte Intelligenz oder verkorkste Intelligenz. Im Krishna-Bewusstsein muss diese umgekehrte Intelligenz durch die Ausführung des echten spirituellen Lebens wieder richtig gepolt werden, sodass wir Krishna klar verstehen können. So, Hare Krishna, ich wollte das ich wollte diese Punkte machen und das Ganze mit einer Geschichte beenden, nämlich wie Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur seinen ewigen Spirituellenmeister ernahm. Gerne hätte ich natürlich jetzt das Buch The Ray of Vishnu. Ist es in diesem Haushalt enthalten? Da gibt es eine, es war so, dass Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, der Sohn von Bhaktivinod Thakur war. Und er wollte, nun, sein Vater Bhaktivinod konnte ihn natürlich nicht einweihen, da der Vater niemals den Sohn einweiht. Das ist unüblich. So. Warte mal, da wird hier beschrieben. Naja, das ist, hoffentlich bin ich das jetzt. Ja, hier. Da wird also beschrieben, wie Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Gurkeshwar Das Babaji sich zuwandte. Gurkeshwar Das Babaji war, als ihn Siddhanta Saraswati das erste Mal sah, sehr außergewöhnlich gekleidet. Er hatte keine Japa-Malas in dem Sinne, sondern einfach ein Seil, ein kleines Seil, was er geknotet hatte, sodass er auf den Knoten chantete. Er hatte einen Tilak-Stempel mit den Initialien von Hare Krishna. Er hatte eine Kappe aus Tigerfell an und einige Paraphernalia, heißt nicht Hongkong, sondern Zubehör zur Verehrung. Gurkeshwar Babaji hatte den Korb, in den er das Ganze trug, das waren seine Besitztümer. Und die Kappe von seinem spirituellen Meister bekommen, Bhagavad Das Babaji. Sofort fühlte sich Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, der schon ein reiner Gottgeweihter zu der Zeit war, zu seinen Lotusfüßen hingezogen. Er versuchte dann ich lese euch das jetzt mal vor. Er beschreibt sich zu der Zeit: Ich war sehr beschäftigt mit der materiellen Welt und versuchte Sinnenbefriedigung zu erlangen. Ich habe oft geglaubt, dass ich, indem ich die Objekte für meine Wünsche bekomme, meine ganzen Mängel und Lücken überdecken könnte. Es gelang mir tatsächlich, erstaunliche Erfolge zu erlangen, die selten waren. Doch meine eigenen Mängel wurden auf diese Weise niemals beendet. In der materiellen Welt hatte ich Gemeinschaft mit sehr aristokratischen Menschen. Es stimmt, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hatte, als er nur ein Junge mit 18 Jahren war, schon seine eigene Gesellschaft, eine Gesellschaft von Intellektuellen, die Autumn Assembly, die Herbstgesellschaft, wo er mit den größten Gelehrten der damaligen Zeit debattierte. Ich sah diese Aristokraten und Gelehrten, aber sah, dass sie selber verschiedene persönliche Mängel brachten und konnte sie deswegen nicht loben. Der barmherzige höchste Herr Shigora Sundra hat mich in solch einem bemitleidenswerten Umstand gesehen und gab mir die Erlaubnis, Vinod Thakur und Srila Gurkeshwar Das Babaji mir ihre Segnung gaben. Weil ich immer berauscht war vom falschen Ego und immer wieder gelobt werden wollte, habe ich mich um den eigentlichen Nutzen gebracht. Doch aufgrund des Einflusses von Aktivitäten, die ich in vorangegangenen Geburten ausgeführt habe im hingebungsvollen Dienst, kam ich in die Gemeinschaft von Srila Bhaktivinoda Thakur, der die Form meines ewigen, meines spirituellen Wohlmeinen, meines Freundes einnahm. Mein spiritueller Meister, Srila Gurkeshwar Das Babaji, ging häufig zu Srila Bhaktivinoda Thakur und wohnte viele Male bei ihm. Srila Bhaktivinoda Thakur hat aus dem Mitleid zu anderen Lebewesen meinen spirituellen Meister, Srila Gurkeshwar Das Babaji, für mich ausfindig gemacht. Nachdem ich meinen spirituellen Meister sah, wurde sofort mein falsches Ego verringert. Ich wusste, dass alle Lebewesen, die menschliche Form des Lebens angenommen haben, genauso gefallen war wie ich selber. Doch indem ich die spirituellen Merkmale meines Meisters betrachtete, merkte ich, dass es nur ein Vaishnava gelingt, in dieser materiellen Welt zu leben und vom beispielhaften Charakter war zu sein. So, Srila Bhaktivinoda Thakur, der Vater, drängte also den jungen Mann, sich an Srila Gurkeshwar Das Babaji um die Einweihung zu wenden. Und zwar war das im Jahre 1900, also vor 90 Jahren. Srila Gurkeshwar Das Babaji war nicht bereit, Srila Bhaktisiddhanta anzunehmen, weil er wusste, dass dieser ein großer Gelehrter war. Schließlich, als Siddhanta Saraswati ihn um Einweihung bat, antwortete Gurkeshwar Das Babaji: Mahaprabhu wird befragt werden. Wenn er die Erlaubnis gibt, wird ein Wunsch in Erfüllung gehen. An einem anderen Tag kam Bhaktisiddhanta Saraswati wieder zu ihm und fragte, was war Mahaprabhus Anweisung an dich? Gurkishodas Babaji antwortete, ich habe vergessen zu fragen. Das dritte Mal, als Babaji Maharaj gefragt wurde, antwortete er, ich habe gefragt, aber ich habe keine Anweisung von Mahaprabhu bekommen. Siddhanta Saraswati stand dann auf, sein Herz brach ihn in Stücke und er sagte, du, und damit meinte er sowohl Chaitanya Mahaprabhu als auch Srila Gurkishore, verehrt beide Krishna, das Juwel der Betrüger. Warum solltet ihr deswegen jemanden barmherzig sein, der gewöhnlicher Moralität wie mir hingegeben ist? In seinen Spielen als beispielhafter Lehrer gab Mahaprabhu die Anweisung über die, dass man Krishna, das Juwel der Betrüger, verehren sollte. Warum gibt er, warum sollte er also dir die Anweisung geben, zu mir barmherzig sein, zu sein? Also er sagt, Bhaktisiddhanta Saraswati beschreibt sich hier als bünzlich oder als weltlicher Moral gegenüber völlig verpflichtet und sagt, er könne deswegen nicht, er sei noch nicht bereit für die Einweihung. Unglaublich. Aber Karuna no heule kondio kondio prana na rakibo ara. Wenn es keine Barmherzigkeit für mich gibt, werde ich weinen und weinen. Ich kann mein Leben nicht mehr in diesem Körper halten. Wenn ich nicht deine Barmherzigkeit bekomme, sehe ich überhaupt keine Notwendigkeit, an diesem Leben festzuhalten. Nachdem er so seine Bereitwilligkeit gezeigt hatte, in den Suizid zu gehen, begann Siddhanta Saraswati zu weinen. Srila Gurkishore Das Babaji's Herz schmolz, als er das sah. Und so sagte er ihm, er solle ein Bad in der Saraswati nehmen und dann zu ihm zurückkommen. Zur Zeit der Einweihung gab er Siddhanta Saraswati den Namen Shibhashavana Vi Devi Doita Dasa. Das ist der Vashavana Vi Devi ist der Name von Radharani. Doita heißt die höchstbarmherzige Radharani, der Diener der höchstbarmherzigen Radharani. Sehr ekstatische Geschichte. Ja, so tun das die großen Vaishnavas. Wir können einfach den Staub von diesen Erzählungen auf unser Haupt nehmen und durch den Staub hoffen, geläutert zu werden in unserem Krishna-Bewusstsein. Sehr nice, dass du mit diesem Buch hast du einfach diesen Morgen zum Erfolg gemacht, Sedi. Schön. Ich glaube hierzu, an und für sich ist das ein klares Thema. Junge Devotees, bereitet euch vor, macht jetzt die Zeit, die ihr habt, zu einem sehr bemühten Anstrengung im Krishna-Bewusstsein, sodass ihr die Qualifikation mit euch bringt, dass Krishna euch euer spirituellen Meister zeigt und ihr somit in ein erfülltes spirituelles Leben hereingeht, ermächtigt durch die unglaubliche Kraft, die durch die Guru Parampara zu bekommen ist, wenn man richtig eingeweiht ist und sich dazu qualifiziert hat. Ach, gut.